Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir hören auf Gottes Wort aus Epheser 3, bekannte Verse, die Verse 14 bis 21. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet werdet, auf dass ihr begreifen möget mit allen Heiligen, welches da sei die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe, auch erkennen die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit aller Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles, was ihr bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr, dein Wort ist aufgeschlagen und will mir deinen Willen sagen. Lass dein Geist mein Herz durchwalten. Lehr mich hören und behalten. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern, liebe Freunde, über den verlesenen Abschnitt Heiliger Schrift möchte ich die Frage stellen: Wie kommt Gottes Kraft in mein Leben hinein? Martin Luther hat gesagt, wo keine Kraft mehr vorhanden ist, da muss kräftig gestorben werden. Zum Leben braucht es Kraft. Wenn die nicht vorhanden ist, ist das Leben nicht lebenswert. Wie grausam geht man in unserer Welt mit den Schwachen um? Das kann man auf dem Schulhof sehen. Das schwache, behinderte Kind ist immer im Nachteil, wird gehänselt, wird misshandelt. Die Älteren unter uns wissen, wenn die Kräfte des Körpers abnehmen, dann werden die geringsten Dinge, die man früher einfach so nebenbei erledigt hat, ohne irgendwelche Kraftanstrengung, zum unüberwindlichen Hindernis. Die Frage, wie kommt Gottes Kraft in mein Leben hinein, soll nun nicht dahingehend ausgelegt werden: Wie bekomme ich mehr Muskelkraft? Dafür ist vielleicht ein Fitnessstudio oder irgendwelche Sportübungen der richtige Ort, um solche Kräfte anzutrainieren. Es geht auch nicht um psychische, gesundheitliche Kraft, damit man den Infekten, den Bazillen, den Ansteckungskeimen Widerstand leisten kann. Es geht auch nicht um ein robustes, kraftvolles Nervenkostüm, um psychische Stärke, mit der man seelischen und sonstigen Belastungen trotzen kann und gewachsen ist. Aber letztens kam dem schon ein wenig näher, was der Apostel Paulus uns hier sagen will: Dass er euch Kraft gebe, stark zu werden an dem inwendigen Menschen. Aber es geht auch hier nicht um die nervliche oder seelische Stärke oder Robustheit. Es geht um die Kraft und Stärke als Gabe Gottes, die sich in aller menschlichen Schwachheit als Kraft erweist. Dass man etwa wie Paulus den Pfahl im Fleisch aushalten kann und dennoch fröhlich für den Herrn wirken und erleben darf, dass trotz aller Schwachheit um und an etwas für den Herrn dabei herauskommt. Wenn wir auf dieses Apostelwort heute Morgen hören, dann hören wir nicht einen Glaubenstheoretiker vom anfechtungsfreien Schreibtisch aus reden. Auch nicht einen, der vom ehrbaren theologischen Katheter aus gute Ratschläge und hohe theologische Wahrheiten vermittelt, sondern einen Menschen, der in einer ganz bedrängenden Situation ist. Er schreibt es aus dem Gefängnis heraus, wahrscheinlich in Rom. Und man hält es fast nicht für möglich, wie man die geradezu jubelnden Passagen dieses Epheserbriefes einordnen soll, die mitten aus dem Gefängnis heraus geschrieben worden sind. Erst gegen Schluss lässt der Apostel Paulus ein ganz klein wenig etwas einfließen von seiner Lage und Situation. Fast wie nebenbei bittet er die Gemeinde in Ephesus und allen angrenzenden Gemeinden, an die dieser Brief auch gerichtet war, dass sie für ihn beten sollen und ihm die Kraft gegeben werden, dass er seinen Mund auch im Gefängnis, in dieser berühmt-berüchtigten Stadt Rom, mit seinem Christushass und mit seinem Götzendienst, dass er dort freimütig das Geheimnis des Evangeliums sagen kann. Wohlgemerkt, er hat nicht in einer flehentlich-ängstlichen Bitte diesen Brief angefangen, bei dem er sich selbst in den Mittelpunkt stellt und mit ergreifenden Worten seine bedrängende Lage schildert. Nein, er hat mit Danksagung angefangen darüber, dass Gott uns in Jesus Christus gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in himmlischen Gütern durch Christus. Dieser Herr Jesus Christus hat ihm die Kraft gegeben, dass er in solcher Situation Glaubenszuversicht verbreiten konnte, nicht eingeknickt ist und in Entmutigung und Depression verfallen ist, sondern mit Freimut verkündigt er auch dort im Gefängnis das herrliche Evangelium. Im Epheserbrief finden wir eine ganze Reihe längerer Passagen, in denen der Apostel Paulus uns einen Einblick gewährt in sein Gebetsleben, in seine Gebetsinhalte. Und diese Gebetsinhalte, die können auch uns hilfreich und sogar Korrektur sein für unser Beten, für die Mission und für die weltweite Gemeinde. Da betet er nicht darum, dass der äußere Druck und die Verfolgung weichen möge und dass sie eine gesellschaftliche Anerkennung und Duldung erfahren sollten, sondern in Kapitel 1, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Nicht neue Offenbarungen und das Volk zu bringen, sondern ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke an uns wirksam wurde. Gott möge ihnen die inneren Augen auftun, um den ganzen Reichtum Gottes zu erkennen. Und der Apostel Paulus macht nicht den Versuch, diesen Reichtum selber zu beschreiben in einzelnen Vergleichen, Bildern und neu erfundenen Worten den Menschen nahezubringen. Das kann man nicht beschreiben. Da stoßen auch die Apostel immer wieder an ihre Grenzen, wenn es darum geht, das Erbe, die Herrlichkeit, die Kräfte Gottes zu beschreiben. Er bittet darum, dass Gott diese innere Überzeugungsarbeit tun möge. Und ich frage mich und Sie, wo haben unsere Gebete für die Glieder der Gemeinde, für die weltweite Gemeinde, für die verfolgte Gemeinde auch nur annähernd solche Gebetsinhalte? Oh, das könnte unser Beten ein Stück weit beleben, auch reformieren im biblischen Sinn. Wir bleiben bei den Bedrängnissen, bei den politischen, wirtschaftlichen, sozialen Verhältnissen stehen und bitten, dass da etwas sich verändern möge. Nicht aber der Apostel Paulus. Auch nicht, dass die Gemeinde des Herrn in Ephesus endlich die gesellschaftliche Anerkennung und Freiheit eingeräumt bekommt, ihren Glauben ungehindert ohne Verfolgung leben zu können. Die vorgenannten Dinge sind gewiss wichtige Dinge und sie sollen auch nicht in Übergeistlichkeit kleingeredet werden. Für den Apostel aber gibt es noch andere, vorrangigere Dinge. Um diese betet der Apostel für die Gläubigen in der berühmten Stadt Ephesus. Wie kommt Gottes Kraft in unser Leben hinein? Eine erste Antwort ist die durch das Gebet, mit dem er bei Gott vorstellig wird. In der Mitte des Briefes zwischen Lehre und Lebenspraxis des einzelnen Glaubenden und der Gemeinde steht das Gebet. Von Gott erwartet er die Kraft für die Gläubigen und nicht für sich selbst. Durch das Gebet, nicht durch Meditation, nicht durch mancherlei Psychotechniken, nicht, dass man versucht, wie es in der Esoterik der Fall ist und vieles Christsein in unseren Tagen ist ja durchmischt auch mit esoterischen Praktiken, sollen verborgene Kräfte angezapft werden. Nein, die Adresse und die Quelle der Kraft ist allein der gütige Gott und Vater im Himmel. Dieser Vater, das darf ich Ihnen sagen, der ist in seinem Element, wenn er seinen Kindern seine Kräfte, seine Gaben austeilen kann. Wir haben ja von der Evangelischen Allianz so etwas wie ein Jahr der Stille ausgerufen bekommen. Die Gemeinde soll sich in der Stille sammeln, neue Orientierung, neue Kräfte erschließen. Aber was uns da unter anderem auch angeboten wird, da bekommt man geistlich gesehen das Grausen, Psychotechniken, esoterische Praktiken, Praktiken aus dem Buddhismus und anderen Quellen werden da empfohlen. Manches ist auch gut, was da empfohlen wird, aber hier werden wir auf die wirkliche Quelle gestoßen. Und in diesem Zusammenhang erfahren wir auch etwas über die Gebetshaltung des Apostels, der halben beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was der Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Meine lieben Geschwister und Freunde, hier geht es nicht so sehr um eine äußere Haltung, sondern vielmehr um eine innere Haltung, die sich unter Gott stellt, die sich seiner Führung beugt, die, wie der Apostel Paulus, sogar ein Ja findet zum Gefängnisaufenthalt. In der Bibel werden uns verschiedene Gebetshaltungen bezeugt. Hier spricht der Apostel vom knienden Gebet. Vom Zöllner heißt es, er stand von Ferne und wagte seine Augen nicht auf zu heben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Von Daniel heißt es, dass er auf dem Boden lag bei seinem Bußgebet. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Gnade und Barmherzigkeit. Als sich der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 20 von den Brüdern aus Ephesus verabschiedet, da knien sie nieder, kniet der Apostel nieder und betet für die Brüder. Gewiss, unser Gott ist nicht auf die äußere Gebetshaltung angewiesen. Der Kranke, der Sieche, der durch das Alter schwach und gekrümmt geworden ist und nicht mehr knien kann, der darf ruhig sitzend oder auch im Bett liegend beten, so wie wir auch am Steuer des Autos unsere Gebete an seine Adresse richten dürfen. Die Herzenshaltung ist entscheidend und die muss die der Demut und der Wahrhaftigkeit und des Vertrauens entsprechen. Aber müssen uns die Muslime, was ihre Gebetshaltung betrifft, nicht beschämen? Als Zeichen ihrer totalen Ergebenheit an Allah legen sie sich ganz auf die Erde und küssen den Boden. Und wenn diese Muslime manche Christen in ihrer lässigen Gebetshaltung sehen und sehen könnten, müssen wir den Eindruck gewinnen, dass sie die Christen ihren Gott selber gar nicht so recht ernst nehmen. Liebe Geschwister, ich will an dieser Stelle keine irgendwie gesetzlichen Form und Haltung das Wort reden, aber manche äußere Haltung in Verbindung und Ton, in Inhalt, erwecken sehr oft den Eindruck einer laxen, einer ehrfurchtslosen Haltung. Und diese Ehrfurchtslosigkeit, die hat sogar in eine Bibelübersetzung Eingang gefunden. Wenn in der Volksbibel das Vaterunser einleitend formuliert wird, hey Papa da oben, oder wenn an anderer Stelle vom Beten als Labern mit Gott die Rede ist. Dagegen wertigen wir uns einmal die Situation des Apostels bezüglich seiner Gefangenschaft und seiner Gebetshaltung. Möglicherweise war er in vielen Stunden an einen Bewacher angekettet, damit er nicht fliehe. Und in solcher Haltung musste er unter Umständen auch seinen Bewacher bitten, knie doch mit mir nieder. Und er hat sich dieser Gebetshaltung nicht geschämt. Und seine Bewacher wurden Zeugen seines innigen Gebetes, wie er Gott lobte für die Errettung, wie er Gott lobte für das Wunder der Gotteskindschaft, wie er Gott anrief in der Erwartung neuer Kräfte, neuer Segnungen, im Blick auch auf die Gemeinden und dass das Wort laufe. Und wenn er Gott dankte über der strahlenden Hoffnung, die der Apostel Paulus auch im Gefängnis hatte. Er hat sich nicht geschämt, vor der Anwesenheit der Wärter Gott zu preisen, Gott zu danken. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass solches Beten einen nachhaltigen Eindruck und Wirkung auch auf seine Bewacher gehabt hat. Und mancher wird da zum lebendigen Glauben gekommen sein. Darauf weist die Erwähnung des Apostels in Philipper 4, 22. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Hause des Kaisers. Wer sollte das anders sein als die, die unmittelbar mit dem Apostel zu tun hatten? Und von der Anrede, ich beuge meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Da spricht er anbetend, dankend, staunend über die Vaterschaft Gottes. In einer Gebetsgemeinschaft redete jemand mit Gott mit Papi an. Er schien sich in seinem Gebet förmlich in den Schoß seines Papi-Gottes hineinzuräkeln. Vermutlich dachte er an Bibelstellen, nach denen wir Abba, lieber Vater, sagen dürfen. Das hatte er wohl gehört, dass Abba ursprünglich ein Plapperlaut des Kleinkindes war, so wie unsere Kinder Papa sagen. Und die Großeltern und die Eltern sind überaus stolz, wenn dieses Wort zum ersten Mal über die Lippen eines Säuglings kommt oder eines Kleinkindes kommt. Aber wir müssen wissen, gegen diese schmusige Redeweise heißt es im Neuen Testament wie im Alten Testament, unser Gott ist ein verzehrend Feuer. Und er ist der vollkommene und alleinige Herrscher, der König aller Könige und Herr aller Herren. Er allein ist unsterblich. Er lebt in einem unzugänglichen Licht. Der Zeitpunkt, wo wir Gott in Augenhöhe begegnen könnten, der wird nie kommen. Von daher müssen wir auch die Anrede der Volksbibel prinzipiell ablehnen. Hey Papa, da oben. Oder das Gebet labern mit Gott zu bezeichnen. Mit der Anrede Vater drücken wir mit biblischer Berechtigung aus, dass er sich uns gegenüber als liebender, fürsorgender Vater erweist. Paul spricht von dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und nach dem griechischen Grundsinn liegt dem zugrunde, er ist der Vater, von dem alle Vaterschaft ihren Namen hat oder ihr Urbild oder man könnte sagen, ihr Originalbild hat. Rechte irdische Vaterschaft sollte dem Kind eine erlebte Vorstufe des Vertrauens und der Beziehung geben für das spätere Verständnis für die göttliche Vaterschaft, wenn etwa das Kind erwachsen wird und die Abhängigkeit vom irdischen Vater zurückgeht und sein Vertrauen einmünden soll in das Vertrauen in die göttliche Vaterschaft. Doch wie viele Kinder alleinerziehender Mütter bekommen nie eine rechte Vorstellung von Vaterschaft, von liebender, fürsorgender Vaterschaft. Bestenfalls ein Zerrbild ihm gegenüber, aber darf das göttliche Vatersein in einem umfassenden Sinn bezeugt werden. Mögen irdische Väter versagen und Kinder nur etwas mitbekommen von Zeugungs- oder Zahlvätern oder von treulosen, jähzornigen, schlagenden Vätern. Die göttliche Vaterschaft steht für Ursprung, für Fürsorge, Schutz, liebevolle Erziehung. Oh, wie hat Jesus uns den Vater geoffenbart? In einer unübertrefflichen Weise. Wie gütig und voller Wehmut teilt der Vater das vom Sohn beanspruchte Erbe aus und lässt ihn ziehen in großer Freiheit. Mit Wehmut beobachtet er den Weg des Sohnes in seiner Eigenmächtigkeit, in seiner Selbstherrlichkeit, in dem ich weiß selber, was ich zu tun habe. Und trotzdem wartet er und schließt den heruntergekommenen, heimkehrenden Sohn in seine Arme. Ein Vaterbild, das in allen Kulturen, in allen Stämmen, Sprachen verstanden wird auf Anhieb. Und das hat viele, viele ans Herz gefasst. Selbst Muslime haben durch die Anrede des Vaterunsers darüber nachgedacht. Und ich habe einige Zeugnisse gelesen, wie Muslime ohne Missionare, nur dass sie in irgendeinem christlichen Missionskrankenhaus das Vaterunser einmal gehört haben, wie sie darüber den Anstoß bekommen haben, über die Vaterschaft Gottes nachzudenken und mehr zu erfahren. Und sie sind darüber zum Glauben gekommen. Welch ein krasser Unterschied zu Allah, dem es ein Gräuel ist, dass Christen und Juden Gott als Vater bezeugen und anreden. Paulus spricht hier, dass er in den Vater im Himmel sein Vertrauen setzt und von ihm alle Erwartungen voll Zuversicht erfüllt bekommt. Der Inhalt des Gebetes: Wie kommt Gottes Kraft in unser Leben? Es ist die Bitte, dass der ewig reiche Gott euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Der Vater muss die Kraft geben. Er will sie geben. Die Kraft aus der Welt Gottes. Die Kraft nach Gottes Art und Wesen. Die Kraft für den inwendigen Menschen. Da will sie ansetzen. Denn nach dem Zeugnis der Bibel ist auf der Innenseite des menschlichen Lebens der Mensch zum Fall gekommen, weil er sein Herz den Zuflüsterungen der Schlange geöffnet hat. Im Innersten ist die Entscheidung gefallen, Gott gegenüber ungehorsam zu sein. Und wenn etwas neu werden soll im Leben eines Menschen, dann muss es auf der Innenseite anfangen, nicht an den äußeren Symptomen sozialer, gesellschaftlicher Verbesserungen oder der absoluten Gerechtigkeit und was so alles heute empfohlen wird, auch von Toleranz und Nichtdiskriminierung und dergleichen mehr. Nein, auf der inwendigen Seite muss angesetzt werden. Darauf weist Jesus schon den Nikodemus hin. Er kam mit der Frage nach der göttlichen Vollmacht zu Jesus. Niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Und es ist wie wenn Jesus diese Frage gar nicht gehört habe. Er antwortet auf diese Frage gar nicht, sondern sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird aus dem Geist Gottes. Da ist genau die inwendige Seite angesprochen. Als die Pharisäer zu Jesus kommen und fragen, wann kommt das Reich Gottes, antwortet Jesus, das Reich Gottes kommt nicht, dass man es äußerlich beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, hier oder da ist es, dass es irgendwie ein politisches neues System ist. Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Oder die alte Luther-Übersetzung sagt, es kommt nicht mit äußeren Gebärden. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und wenn es da nicht ist, dann hat es auch in eurem Leben noch nicht angefangen. Aber es ist in Jesus uns nahe gekommen und darf ergriffen werden. Der Ansatzpunkt Gottes zur Erneuerung des Menschen ist der inwendige Mensch. Da liegt der eigentliche Schaden. Da liegt die Ursache zur Versuchung, das Geheimnis der Kraftlosigkeit. Der innere Mensch, die Mitte meiner Person, die Schaltzentrale, in der die schicksalshaften Entscheidungen fallen, die muss saniert, muss entgiftet, muss erneuert werden. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht, das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Vom Inneren her sind wir gereizt zur Versuchung. Wäre da alles in Ordnung, wäre da alles heil, könnte keine Versuchung von außen uns etwas anhaben. Auch wäre Kraft vorhanden, sie abzuwehren, weil die Verbindung zur Kraftzentrale noch in Ordnung ist. Wer bestimmt unsere Entscheidungen? Oft sind es unsere Wünsche, unser Ehrgeiz, unser Neid. Der Widersacher, der findet in unserem Innersten den Bündnispartner in unserer Begehrlichkeit. Und aus uns selbst haben wir keine Kraft, dem zu widerstehen. In dieses unser Innerstes soll die erneuernde Kraft der Erlösung, der Begnadigung hineinkommen. Und der Apostel betet hier, er möge diese Kraft geben nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Sein Geben entspricht seinem Wesen. Er ist, wie ich eingangs gesagt habe, in seinem Element, wenn er seine Gaben austeilen kann. Mein Vater, wir waren zu Hause 10 Geschwister, sagte das ein und andere Mal Vater heißen, Kinder haben, das erfordert Gaben. Und ich musste erleben, ich war der Älteste, dass irdische Väter an dieser Stelle oft begrenzt sind und mit ihren Gaben nicht allen ihren Kindern gerecht werden können. Erst recht in unserer heutigen Zeit mit den ungeheuren Anforderungen. Aber da gibt es den einen Vater, der allen seinen Kindern gerecht wird und gerecht werden kann. Und er gibt seinem Wesen nach, wie es seiner Herrlichkeit entspricht. Darin ist seine Weisheit, seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit eingeschlossen. Und im Zuge dieses Gebens wird er niemals kärglich geben. Aber wie ein irdischer Vater wird er auch nicht allen Wünschen entsprechen, die uns unter Umständen nicht förderlich wären. Gemäß eines überfließenden Reichtums wird er angemessen geben. Ein simpler Vergleich macht das deutlich machen. Wenn ein Millionär einem Bettler einen Euro gibt, dann hat er etwas von seinem Reichtum gegeben. Wenn er einem total verarmten Menschen nach seinem Reichtum geben würde, geben Sie sich die Antwort selber, dann ist uns allen klar, sein Geben müsste entsprechend anders ausfallen. Die Kraft soll dem inwendigen Menschen zukommen, nicht damit er mit außergewöhnlichen Geistesmanifestationen brillieren kann, der Gemeinde etwas darstellen kann. Die Kraft, die er dem inwendigen Menschen zukommen lassen will, soll uns stärken, seinen Willen gehorsam zu erfüllen. So wie es das Lebenselement Jesu war, dem Vater gehorsam zu sein. Deinen Willen, mein Gott, tue ich mit Lust oder mit Wonne. Und selbst in der schwersten Stunde, wo Jesus das Leiden und Sterben menschlich ungemein schwer vor der Seele stand, war er dennoch bereit, den Willen seines Vaters im Himmel zu erfüllen. Er soll das Sagen haben. Er soll der Bestimmende unseres Lebens sein. Alles soll seinem Willen untergeordnet sein. Er, auf ihn kommt es an. Und ferner, indem ihr in Liebe eingewurzelt und gegründet seid. In Liebe zu wem? Und welcher Art ist die Liebe, die hier angesprochen ist? Wichtige Fragen. Ganz gewiss zuerst die Liebe zu Gott. Ihm muss unsere ganze Aufmerksamkeit, ganze Hinwendung gehören. Was heißt Gott lieben? Irgendwelche überhebenden, sentimentalen Gefühle zu haben? Liebt er mich, so haltet meine Gebote, sagt Jesus. Liebe ist zuerst eine Sache des Willens, des Gehorsams und nicht des Gefühls. Manche Christen meinen, es müsse ein erhebendes Gefühl über sie kommen. Erhebende Gefühle können die wahre Liebe, die Schritte des Gehorsams tun, begleiten. Das soll nicht ausgeschlossen werden. Wenn das Wohlgefallen Gottes auf uns ruht, dann werden wir selber froh sein. Aber am Anfang stehen nicht die Gefühle, sondern der Gehorsam. Liebe zeigt sich im Gehorsam. Die Liebe Jesus, seinem Vater und zu den verlorenen Menschen zeigte sich ausgeprägt, wie ich eben sagte, in einer Situation, wo er ganz ungute Gefühle hatte und dennoch den Willen des Vaters tut. Und dass wir eingewurzelt und gegründet sind. Das geistliche Leben, wenn es denn gesund ist und ein kräftiges Wachstum entfalten soll, hängt ganz wesentlich von der Verwurzelung ab. Es gibt einen nahrhaften und wasserreichen Wurzelboden, aber es gibt auch einen nährstoff- und wasserarmen Wurzelboden. Entsprechend wird das Wachstum sein. Und soll ein Baum Standfestigkeit und kräftiges Wachstum entfalten, dann muss er den optimalen, nährstoffreichen und wasserreichen Wurzelboden haben. Davon hängt alles ab. Und er, unser himmlischer Vater, und Jesus Christus, in ihm sollen wir gegründet und verwurzelt sein. Aus ihm sollen wir Kraft und Saft schöpfen. Gegründet, das ist ein Vergleich aus der Welt des Bauens. Sie kennen mehrere Beispiele vom krisensicheren Baugrund. Jesus verweist darauf, der Apostel Paulus verweist darauf. Verliere ich mich an den Herrn Jesus Christus, dann habe ich soliden Baugrund. Dann gewinnt mein Leben Festigkeit, die auch den Stürmen des Lebens standhalten wird. Viele haben Angst, ihr Leben käme zu kurz, wenn sie sich ganz dem Herrn ausliefern. Und sie fallen dann auf die Sirenenklänge herein, die zur Selbstverwirklichung rufen: sei, was du bist, werde die Frau, die du bist. Liebe dich selbst, du kannst in dieser Welt nicht anders bestehen, wenn du nicht zuerst zu dir selber stehst. Liebe Geschwister, der sicherste Weg, um arm zu werden, ist, bei sich selber zu bleiben. Und der Apostel Paulus möchte uns hier den Blick weiten für den Wurzelgrund, für den Baugrund, der ein Leben ermöglicht zur größtmöglichen göttlichen Entfaltung, dass ihr mit allen Heiligen begreift die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gotteshülle. Es geht um ein inneres Erkennen und Erfassen. Es geht um die unbegrenzten Dimensionen Gottes selbst, seine unermessliche Größe, die unendliche Fülle und die Tiefe seiner Liebe, die alles übersteigende Schönheit seiner Person. Es gibt nichts Schöneres und Beglückenderes, als ihn zu erkennen. Was ist alle Selbstverwirklichung oder Erreichung selbstgesteckter Ziele und Erfolge? Ach, die, die darauf aus sind, sind oft hinterher ausgebrannte Krater. Die Breite lässt uns an die alle Menschen, Juden wie Heiden, umfassende Liebe Gottes denken. Die Länge meint nichts Geringeres als die unübersehbare Spannbreite von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und auch eingeschlossen die unendliche Geduld, mit der er die Gefäße des Zorns trägt und die Zeit dehnt, um noch viele zu rufen und einzuladen. Und die Tiefe, liebe Geschwister, erinnert uns an die Tiefen der Verlorenheit, der Sünde, der Schande und der ewigen Verlorenheit, dass er uns da herausrette, unserer höchsten Höhe der Gotteskindschaft, des himmlischen Erbes, erhöhe, erhebe. Ach, was für ein reicher Gott ist das, auf den der Apostel Paulus verweist, den er uns hier in seinem Gebet vorstellt. Und es wäre jetzt noch so manches im Detail zu sagen, man müsste eine Bibelwoche haben, um etwas von diesem Reichtum noch zu vertiefen. Aber ich vertraue darauf, dass Gottes Geist die Übersetzungsarbeit tue, in ihren Alltag hinein, in ihre Entscheidungssituation, in ihre Bedrängnisse hinein, und dass sie Zuversicht und Hoffnung gewinnen im Aufblick zu diesem Vater im Himmel, den uns Jesus geoffenbart hat. Amen.